Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscherinnen, hier ist euer Lieblingspodcast mit voller Kraft im neuen Jahr 2024. Das würde ich gerne sagen. Aber die heutige Folge Nummer 179 von Game On an diesem 9. Januar 2024 ist eine Folge, an der der Akku ein bisschen leer ist, denn es ist das Ende der WM-Zeit, das Ende dieses WM-Wahnsinns, so kann man es vielleicht sagen. Und deshalb hole ich den Robby auch ganz, ganz schnell hier ins Boot rein. Ich grüße dich. Du siehst deutlich frischer aus als ich, aber das ist auch nicht schwer. Lass es mich vielleicht so formulieren.
Ich grüße dich, Elmar, natürlich alle, die zuhören. Ich fühle mich auch relativ frisch. Ich habe zwar schon wieder einen Tag Arbeit hinter mir, also meine normale Arbeit bei der Firma Schmied in Freudenstadt, aber die Akkus füllen sich langsam, sag mal so. Sie sind noch nicht ganz voll, aber ich fühle mich jetzt schon mal besser, bin wieder zurück, habe eine wunderbare Heimfahrt gehabt von London, wieder mit dem Auto, wieder mit der Fähre durch gesamt Frankreich durch und schönes Land, muss ich sagen. Also so von der Autobahn, wenn du so rechts und links schaust, tolle Straßen, kein Verkehr, sehr, sehr umgängliche Mitfahrer auf der Autobahn. Von dem her kann ich nur sagen, das Jahr hat schon mal richtig gut angefangen. Also das Nach-WM-Jahr quasi.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich war heute auch auf der Autobahn. Ja. Es ist ja Sonntagabend, da wir diese Folge aufnehmen, also der 7. Januar. Und ich bin heute zurückgefahren von der Promi-Darts-WM, die gestern Abend stattgefunden hat, mit dem Auto zurück und ab Ulm nur noch Schneeregen und irgendwann waren die Straßen, selbst die Autobahnen waren weiß. Es war ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Und weil man ja nach einer Promi-Darts-WM auch nicht direkt ins Bett geht, das muss auch nicht ein Fehler immer im Nachhinein sein, aber oder die Sendung geht ja schon fast bis eins und dann sitzt du gerade mal da und dann quatschst du noch mit ein paar Leuten und dann ist es auch schon 3:30 und dann hast du nicht viel Schlaf.
Ja.
So war es bei mir.
Ja, ich habe zugeschaut gestern.
Hast du zugeschaut?
Ehrlicherweise muss ich sagen, weil es doch dann über 5 Stunden ging oder 5 Stunden fast. Bin zwischendurch eingeschlafen, aber pünktlich zum Finale dann wieder nach dem ersten Leck aufgewacht und hab's mir natürlich bis zum Ende angeschaut.
Und die Sieger sind Echo Fresh und Pikachu.
Gott sei
Pikachu
Dank.
Pikachu, bei seinem Debüt holt er sich den Promi-Darts-Weltmeistertitel.
Ja. Ja.
So viele Sieger gab es ja noch gar nicht, weil der Van Gerven meistens abgeräumt hat. Aber jetzt hat Martin Schindler, Max Hopp und Ricardo witzigerweise 3 deutsche Sieger und halt MVG.
Ja.
Kein Wright, kein Price, kein Bully Boy. Der Bully Boy sagte mir gestern, als wir dann, weißt du, das Ding war vorbei und dann auf der Bühne noch schnell ein paar Fotos, dann sage ich, Michael, war heute nicht so richtig gut. Ne? Der hatte, glaube ich, ein 71er Average oder sowas auf diesen Abend. Da sagt er, ich hasse es, ich kann es nicht, ich spiele es so wahnsinnig schlecht, ich habe im letzten Jahr schon so schlecht gespielt. Und er war zusammen mit Andrea Kaiser. Mit Sporty Mike Kaiser, das ist ja die Kollegin, die bei Sat.1 viel unterwegs ist, DTM und Fußball und so weiter. Und die sagte schon, Mensch, der sagt zu wenig. Das hat auch der Bully Boy wohl direkt am Anfang gesagt, sagt, sei mir nicht böse, ich rede nicht so viel. Und das stimmt ja auch. Und wenn er redet, redet er leise und er nuschelt ein bisschen, sodass man Schwierigkeiten hat, ihn zu verstehen.
Ja.
Und das ist, ja, das ist doch herrlich.
Echo war auch für mich der einzige, den ich wirklich kannte. Also klar, ich habe natürlich früher viel Hip-Hop gehört und Echo ist ja also in der Szene ja einer der besten Rapper, die es überhaupt jemals gab.
Ja.
Super Textschreiber auch, hat für Bushido Goldalben geschrieben, also die Texte und so weiter. Also wer sich da nicht auskennt, Bushido hat nicht viel selber geschrieben. Also dieser ganze Erfolg kommt eigentlich von anderen Songwritern, aber ist mitunter durch andere Songwriter entstanden. Und einer der größeren war Echo Fresh. Und ich fand ihn auch sehr, sehr entspannt und sehr dankbar für das alles.
Ja, das war super. Du, ich habe auch mit Echo später noch gequatscht kurz, der auch gesagt hat, ey, ich habe gedacht, ich mache das einfach mal mit. Die Promis sind total begeistert, weil sie sehen, wie gut die Profis sind, weil sie plötzlich so, die kriegen so Darts-Vibes einfach mit und laufen auch heiß, weil aber auch die Profis einen Spaß dran haben, denen zu helfen und nur schnell noch trainieren und wieder ans Practice-Board, ne? Und was viele mir auch geschrieben haben, dass Gerben Price gestern echt so positiv aufgefallen ist, das genießen, glaube ich, viele, die Profis mal anders zu erleben, als wie man sie sonst kennt, mit ernster Miene, mit Emotionen, weil sie halt das Ding gewinnen wollen. Die sind halt ganz anders. Und das zieht sich logischerweise auch dann in den Backstage-Bereich über. Und das macht allen totalen Spaß. Und ich meine, Echo Fresh, die Bewegung war Weltklasse, oder? Ja. Wie er den Arm gestreckt nach vorne hält, dann das eine Auge hat. Irgendwann hat er beide Augen geschlossen. Ich dachte, irgendwann, jetzt wirft er blind. Jetzt weiß er gar nicht mehr, wie es geht. Und dann auch auf die Frage, wie er darauf gekommen ist, das habe er sich selber angeeignet, selber erfunden und er möchte darüber nicht weiter reden.
Okay.
Ja. Aber du sagst, ich meine, Promis, ich meine, Verona Poth kennst du, Kristall kennst du, Knossi kennst du.
Knossi, ja, kenne ich, ist ja ehemaliger Sport1-Kollege von dir.
Ja.
Aber Knossi ist mir in der Vergangenheit, also bis vor ein paar Jahren, ein bisschen negativ aufgefallen, weil er eben auch, wie viele andere Influencer, auch eine lange Zeit diese Casino-Streams gemacht hat mit diesen Wettseiten zusammen, nicht Wettseiten, Glücksspielseiten. Und ich habe dir ja schon ein paar Mal erzählt, auch glaube auch hier im Podcast, ich finde diese Glücksspielsachen, vor allem mit den Automaten und so, aus eigener Erfahrung einfach, ich finde das nicht gut, wenn andere Menschen dazu verleitet werden und du dir dadurch noch wirklich die Taschen richtig, richtig voll machst. Inzwischen, ja, hat sich das auch bei ihm gewendet und das habe ich auch schon mitgekriegt und alles. Aber ich fand, dass er mit MVG eigentlich einen passenden Partner hatte, glaube ich, weil die zwei haben auch gern geredet. Haben sich wahrscheinlich gegenseitig auf die Uhr geschaut und auch gedacht, so, ja, wir passen schon ganz gut zusammen, das ist okay.
Was halt bei Knossi geil ist, der glüht halt, ne? Der hat halt total Bock. Der hat auch Taylor schon gesehen und hat damals auch das schon verfolgt. Und für ihn war auch Van Gerven der große Hero. Jetzt durfte er mit ihm zusammenspielen. Der kam immer dahin und sagte, ey, ich bin so scheiße nervös. Ich darf das nicht verkloben. Ich darf mich nicht blamieren neben Michael Van Gerven. Und der textet halt dann viel, ne? Weil er so aufgeregt ist und weil er es gerne gut machen will und hinbekommt. Ja. Kommen will und weil er auch trainiert hat und weil er Bock hatte. Und der Van Gerven sagt ihm halt immer, dann schmeiß halt auch richtig so. Das war echt schön. Also die beiden, die haben sich wirklich gefunden und, ne, und mit den Frauen schon telefoniert und allem so. Die waren wirklich, ne, so gesucht und gefunden. Und wer auch echt total nett war, war Kristall und Peter Wright, die sich sehr gut verstanden haben. Ich finde auch so, Kristall hat, finde ich, eine gute Art gehabt, auf der einen Seite zu sagen, das ist hier der Superstar Peter Wright und auch über die Fans aufgemuntert, Peter Wright-Gesänge zu singen. Und auf der anderen Seite aber auch gut performt. Und der dachte auch, er sei, glaube ich, ein bisschen besser. Er war dann doch nicht ganz so gut, ne, aber sagte vorher schon, wir gewinnen, das ist unser bla. Ein bisschen rumgeschnackt halt, rumgetextet. Das war echt gut. Und und Pikachu war halt ganz entspannt. Und das hat Echo halt, glaube ich, auch gespürt. Ne? Der hat immer gesagt, ganz ruhig, ganz easy, alles gut. Und diese Entspanntheit hat den getragen und plötzlich waren sie Gruppensieger und plötzlich haben sie das Ding gewonnen. Und am Ende halt im Finale gegen Gerben Price und Verona Poth.
Ja.
Verona hatte Schwierigkeiten mit ihren langen Fingernägeln. Sie konnte die Darts nicht richtig greifen.
Verona Poth, da habe ich ja echt gemerkt, wie alt ich bin. Ich habe das natürlich, denk so, Verona Poth, Moment, sagt mir jetzt irgendwie nichts. Google das. Ach, jetzt Verona Feldbusch, ehemals. Und ein Tag Verona Bohlen, wenn ich es noch richtig weiß. Die heißt ja jetzt so, natürlich, sie ist ja schon lange verheiratet mit Franjo. Hab nur gesehen, der Sohn war noch mit dabei. Vielleicht war das auch die Connection zwischen Gerben zwischen Gerben und Verona, weil sie eben auch zwei Teen-Kinder haben und sich da vielleicht so ein bisschen die Leitungen gebildet haben. Ja. Weil du hast ja immer automatisch so ein Gespräch darüber, wenn du dann Kinder im gleichen Alter hast, man kennt das ja auch im jungen Alter, dann hast du eben immer so ein paar Themen, die du besprechen kannst.
Ja.
Aber war schon ganz witzig von der Veranstaltung her,
Ja, absolut. Ja, du, ja, dass man da immer noch ein bisschen dran schrauben kann, gehört dazu, ganz genau. Ja. Hat auch wieder eine gute Quote übrigens gehabt. Auch das ist erfreulich. Irgendwie, das ist dann so 13% Marktanteil. Damit bist du echt schon gut dabei. Das ist jetzt kein absoluter Topwert, aber damit bist du wirklich gut dabei. Damit bist du auch besser als RTL an so einem Abend. Ja. Und das ist von daher schon echt cool. Du, Luke Humphries, ne, der war auch schön, ihn irgendwie zu treffen jetzt nach seinem WM-Sieg. Und der hat viel um die Ohren, das merkst du ihm an. Da waren ja einige sogar noch am Freitagabend auf Exhibition, wo du echt merkst, ey, die Jungs hauen auch wirklich rein. Die lassen, die atmen nicht einmal kurz durch nach der WM, da geht sofort weiter, Exhibition und Promi-Darts. Und das ist wirklich ohne anzuhalten eigentlich. Ne, wird das Ding durchgezogen? Klar, das werden auch diese WM-Vibes noch gelebt, weil Veranstalter wissen, dass das gut funktioniert, dass das genau der richtige Zeitraum ist, um so etwas zu machen. Und so war Luke irgendwie, der wirkte so ein bisschen erschöpft, ne? So war auch jetzt, glaube ich, nicht ganz so heiß an dem Abend, dass er das Ding gewinnen wollte, so unbedingt. Aber mein Gott, das ist auch sehr gut. Das ist auch alles in Ordnung, finde ich. Also, das ist so, okay, dann ist es so. Der hat abgeliefert, der hat genug gezeigt.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, der hat sich selbst zur Legende gemacht, daran, dass es stressig wird, das wusste er ja auch. Hat er direkt in den Interviews auch danach gesagt, jetzt kommt eine Menge Stress auf mich zu. Das sind ja auch die Erfahrungswerte der vorherigen Champions und der Managements und wie auch immer. Die sagen denen dann schon, jetzt wird's stressig, jetzt musst du dich echt anschnallen, aber es wird auch so stressig, dass auch dementsprechend was auf dem Konto sich bewegen kann. Und das ist ja auch inzwischen ein großer, wichtiger Teil des Ganzen.
Ja, na klar. Ja. Und jetzt brauchst du ein gutes Management und da ist er ja gut aufgehoben und jetzt wird das gut vermarktet und genau, wirst in die richtigen Events geschickt und da wird es natürlich auch darum gehen, dass man viel Geld verdient. Sein gutes Recht.
Also nach dem WM-Finale, sage ich mal, Wahnsinn. Also das war eine tolle Leistung von ihm, auch von Littler, muss man ganz klar sagen. Aber war schon ein geiles Spiel auch mit anzusehen. Ich meine, beide spielen ein 100er Turnier-Average. Also nicht nur im Finale, sondern über das gesamte Turnier ein 100er Average. Luke Littler sogar noch ein bisschen mehr als Luke Humphries.
Ja.
Also da haben sich auch cool. Die zwei richtigen Spieler gefunden, finde ich, im Finale. Das waren die zwei besten Spieler der WM im Nachhinein.
Ja, du hast genau recht. Ja. Und das war das erwartet flotte Finale. Es hatte, finde ich, viele Elemente. Es ging irgendwie schnell gut los für Luke Humphries. Dann kam Littler wieder besser rein. Ich finde, so waren viele Aspekte irgendwie mit dabei. Und natürlich auch der Moment, diese 112 Punkte, die Möglichkeit zum 5-2. Ja. Wo ich schon vorher gesagt habe, wenn er das jetzt auch noch checkt, wird er wahrscheinlich die WM gewinnen. Ja. Also das war für mich der Moment, der alles entschieden hat.
Für mich auch, ja.
Hat für dich Russ Bray sich da schlecht verhalten?
Nö.
Hat er zu lange gebraucht, um zu raffen, was Luke Littler will? Hätte er ihm das schneller sagen müssen?
Ich glaube überhaupt nicht.
Es gab ja diese Verzögerung von 5, 6, 7 Sekunden. Und ich glaube, das wirst du als Spieler jetzt noch besser nachempfinden können als ich. Aber ich glaube schon, dass das so ein Moment ist, wo du ganz kurz rauskommst aus dieser Aufnahme, ne? Und dann musst du wieder dich neu konzentrieren. Ich meine, der haut das Ding einen Millimeter dann vorbei an der Doppel-2. Ja. Höchstens zwei Millimeter.
Der war am Draht schon. Also das war schon heftig. Aber nein, ich meine, das war die einzige Situation, also derartige Situation für Littler im gesamten Turnier. Das hat er ja alles gehandelt. Für mich auch ein super Rechner gewesen. Immer die Wege kannte er in- und auswendig. Er war einfach überrascht davon, dass der zweite Dart auch noch in die Triple 18 geht bei 112 Rest und war dann kurz perplex. Hat vielleicht gedacht, er hat Doppel-4 oder Doppel-3 oder wie auch immer. Fragt dann auch noch bei Russ Bray nach und schüttelt sich selber nochmal und denkt sich wahrscheinlich, ja shit, warum muss ich jetzt überlegen? Das war das einzige Mal im gesamten Turnier, das er überlegen
absolut,
musste.
Absolut.
Das einzige Mal. Und bei 5-2 bin ich. Ja, oder? Ja. Und bei 5-2 bin ich bei dir, wenn er das macht, ist das Ding gegessen. Also Luke Humphries gewinnt dann keine, klar, er hat dann 5 Sets hintereinander gewonnen, aber das hätte er nicht in dem Moment. Also 2-5 Rückstand musst du erstmal aufholen, ja.
Das war so wie dieser Moment gegen Cross. Also da auch das 5-2 gemacht hat, dann war auch klar, er ist durch, auch wenn er einen Satz weniger gebraucht hat. Aber das sind diese Key Moments, die alles einleiten.
Ja. Haben ja viele mit der Situation 2013 verglichen, als Van Gerven drauf und dran war, auch das 5-2 zu machen gegen Taylor. Ja. Ähnliche Situation und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kam mir Van Gerven zu der Zeit etwas weiter vor als Littler.
war auch älter, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Älter war World Grand Prix Champion.
Ja, genau. Ja,
also, das war noch was anderes. Hat etliche Jahre auf der Tour hinter sich gehabt. Deswegen glaube ich auch, Littler wird jetzt, der wird schon steil gehen auf der Tour. Nach wie vor. Also der macht mir überhaupt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Der wird.
Nee.
Null.
Du, ich bin mir in Sachen Premier League da ehrlich gesagt weiterhin nicht sicher. Es kann sein, dass er keine Probleme bekommt. Ich finde schon, dass man das Risiko eingeht, dass er vielleicht auch einen Dämpfer kriegt, von dem du nicht genau weißt, wie er sich erholen wird. Das glaube ich schon. Dafür haben andere Spieler das auch schon nicht gepackt, mit viel mehr Erfahrung, als er das hat. So geil der das handelt. Es ist ja, weißt du, wir haben, glaube ich, letzte Folge auch schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Es ist immer, wenn das ja alles läuft, wirkt das viel stabiler, als es eigentlich ist. Und wenn du mal ins Straucheln kommst und dann immer wieder von einer großen Kulisse, und das ist, also klar, der handelt das wahnsinnig gut, aber er ist es trotzdem nicht so gewohnt. Ne? Und du siehst ja vielleicht auch an der 112, wie auch da sein Spiel zusammenklappt.
Ich sehe es anders. Ich sehe es von dem Standpunkt aus, er hatte ja schon zweimal Druck bei dieser WM. Das war im Halbfinale gegen Cross, wo er hinten ist. Und das war im Finale auch, wo ich fand, bei beiden Gelegenheiten dachte ich, oh, jetzt ist er nervös, jetzt ist er angespannt, jetzt. Aber das Ding war, der kriegt zweimal ein Türchen geöffnet, wirklich einen Spalt und geht sofort durch. Sofort. Und rennt dann weiter einfach. Und diese Fähigkeit ist echt schwer irgendwie. Viele werden da zerbrochen, so ein bisschen schon am Anfang. Aber er findet diesen Weg und er weiß auch ganz genau, dass deine Gegner immer Fehler machen. Es geht eben nicht ohne Fehler. Keiner spielt so ein Spiel konsequent durch. Das wirst du selten erleben oder wahrscheinlich nie. Und Littler ist für mich einer, wenn du ihm die Chance gibst, oder zumindest habe ich jetzt so den Eindruck, dann nimmt er die einfach. Und dann läuft es auch bei ihm. Und klar wird es Momente geben, wo mal diese Chance vielleicht nicht kommt oder wo er vielleicht nicht durchgehen kann. Aber ich glaube, da macht er sich gar keine Platte. Und Premier League zu spielen, da macht er meiner Meinung nach alles richtig. Er ist fertig mit der Schule oder hat abgebrochen, wie auch immer. So genau weiß man das ja nicht. Sein Leben ist auf Darts ausgerichtet, damit Geld zu verdienen. Und sind wir noch mal ehrlich, auch wenn er jetzt bei der Premier League irgendwie versagt, ich glaube trotzdem, dass er einen guten Schnitt machen wird als Dartspieler bei der PDC. Und mit knapp 1 Million Instagram-Followern bleibt ja noch die Karriere als Influencer.
Du hast ja rosarote Aussichten für Luke Littler.
Ja, also ich glaube, das wird einer, nicht der Dominator, wie es Van Gerven oder Taylor war, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, diesen Status wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Aber er wird ein Superstar.
Okay.
Ja.
Das kann gut sein. Ja. Weißt du, ich will das gar nicht ausschließen. Das wirkt auf mich auch so. Ich glaube trotzdem, nur weißt du, Karrieren gehen normalerweise nicht so stringent nach oben, auch wenn das so ein super Talent ist. Ich finde auch, er hat gezeigt, dass er in ganz vielen Bereichen ein Talent hat. Gar nicht so unbedingt nur im Werfen der Pfeile, sondern im Handling von besonderen Momenten, die unheimlich groß für ihn waren. Ging mir genauso. Ich glaube nur, wenn du 2-3 Mal in Folge Scheißmomente erlebst, macht das was mit dir, wenn du nicht erfahren bist und irgendwann fängst du an nachzudenken und dann kannst du ein echtes Problem bekommen im Darts. Das haben wir oft genug erlebt. Ne? Ja. So. Und die Gefahr ist schon da, dass das auch ein jüngerer Spieler härter treffen kann, dass er das einfach nicht so auf die Reihe. Das Risiko gehen alle ein, die sagen, ja, Spiel, mach. Aber du hast recht, vielleicht ist das eine unbegründete
Sorge,
die man hat.
Ja, sein Leben auf Darts ausgerichtet hat. Diese Chance musste er nehmen dann eigentlich, auch als 16-Jähriger. Premier League ohne ein Spiel auf der Tour gespielt zu haben. Also besser geht's ja fast nicht. Und wie gesagt, er kann daran zerbrechen, sehe ich auch so. Aber ich weiß nicht, ob er so eine Michael Smith-Mentalität hat, wo ich ja jahrelang dachte, der zerbricht an sich selber. Aber der hat es auch irgendwie gepackt. Und für mich, wie gesagt, Littler macht sich da keine Platte. Er spielt einfach Darts. Und für mich ist es immer noch ein kleiner Junge, aus Warrington, der einfach gerne Darts spielt. Und allein die Tatsache, der hat vor diesem WM-Finale, das muss man sich echt mal reinziehen, im September sein letztes Pflichtspiel quasi verloren.
Ja, aber weißt du, ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass er der kleine Junge ist, der gerne Darts spielt. Ja. Jetzt wird es sein Beruf. Jetzt geht's durch Höhen und Tiefen. Jetzt geht's in die Abende rein, an denen du keinen Bock hast und nicht mehr reisen willst. Jetzt wird's ja ernst. Das ist ja jetzt der große Unterschied.
Ja.
Und dann muss man vielleicht wirklich mal in andere Sportarten gucken. Im Tennisbereich gibt's ja auch ein paar Beispiele von jungen Spielerinnen vor allem, aber auch jungen Spielern, die es dann nicht gepackt haben.
Ja.
Also weißt du, ich kann dir wahnsinnig viele Talente nennen im Tennis. Die Junioren-Weltmeister sind, die alle, wo alle sagen, die gehen durch, aber sie gehen nicht durch. Viele gehen nicht durch. Viele gehen nicht durch. Das ist nicht nur eine, zwei. Das kann schon passieren. So, und das, genau. Und das war einfach der Grund, warum ich das mal angestoßen habe.
Genau.
Weil das so einfach so eine Erfahrung ist von mir, dass das schwer ist, dass man es unterschätzt, was die Kerle handeln müssen, wozu die imstande sein müssen.
Aber schon geil, Luke Humphries ist Weltmeister und wir reden hier schon wieder seit 5 Minuten nur über den unterlegenen Littler. Also die Story allein schon war schon der Wahnsinn. Hast du das mitgekriegt? Also ein Abgeordneter von der liberalen Partei in Großbritannien, der hat im Parlament verlangt, dass Sky Sports sich für das Finale die Senderechte mit der BBC teilt, dass das für alle zu sehen ist. Also das wäre so ein großes Sportereignis, das müssen alle sehen. Also da siehst du auch mal, welche Wellen das geschlagen hat in UK.
Absolute TV-Rekordquote für Sky England, das Finale Luke Littler gegen Luke Humphries. Noch nie so viele Zuschauer dabei gehabt. Ist ja Pay-TV auch in England. Ja. Es waren über 4 Millionen, das gab es noch nie. Ja. Ist jetzt gar nicht so der ganz, ganz hohe Wert. Und trotzdem zeigt das natürlich einfach auch, was das für eine Begeisterung ausgelöst hat. Das haben wir ja auch in Deutschland so erlebt. Die Leute guckten irgendwie Darts und wussten gar nicht, wie es geht, aber wollten wissen, ob dieser 16-Jährige schon wieder gewinnt. Also das habe ich wirklich ein paar Mal gehört. Ich habe auch geguckt. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel geht. Ich weiß nicht, was sie machen müssen, aber das war spannend.
Ich bin ausgereist und wurde dann ausgewählt beim Zoll für eine Kontrolle. Also die haben mein Auto dann quasi durchsucht und alles. Und dann fragen sie natürlich, wo ich herkomme. Dann sage ich, aus London. Und dann fragt er halt, um die Nervosität zu testen. Ja, was hast du dort gemacht? Und dann sage ich, ja, I was watching the darts. Und er schreit, dieser Typ, komplett über diesen Zollbereich. So, hey, he was watching history. Und ich fand das so witzig. Egal, wo ich hin bin, jeder hat das Ding gewusst. Und ich fand das auch so geil. Ich war ja dann in dem Food Court im Alexandra Palace. Und wie geil, diese Leute hatten alle Karten fürs Finale, weißt du, das ist schon geil irgendwie, weißt du, das ist wirklich für mich nach wie vor ein historisches Ding.
Ja.
Aber die Begeisterung war überall zu spüren.
Ja, das war...
Aber die ersten Sätze...
Das hat sich ja bis Deutschland, finde ich, so übertragen, das hat man mitbekommen. Ja. Du hast ja auch gesehen, wie allein jeder Spieler über diesen Luke Littler erzählt hat.
Aber wie die am Anfang ruhig waren vom Publikum her, das war sehr leise für Andy Pelly. Angespanntheit, jeder
das
wollte
haben wir
wissen,
auch gesagt.
Wie...
Ja, wie's. Absolut.
Und erst so nach 2, 3, 4 Sätzen kam dann diese Andy Pelly-Stimmung, weil jeder irgendwie so gedacht hat, was passiert hier jetzt? Sind wir jetzt wirklich bei was ganz, ganz Großem dabei? Und Luke Humphries hat schon richtig auch gesagt im Interview danach, sorry, I was a showstopper. Und das war er auch. Aber ich muss ja auch Weltmeister werden. Und das fand ich sehr professionell von Humphries. Also das war schon gut erkannt und gut eingeschätzt.
Du, und das auch vielleicht jetzt nochmal wertzuschätzen. Ich meine, der liegt 2-4 hinten und dann gewinnt er diese 5 Sätze nacheinander. Das war schon auch echt groß, wie er sich dann irgendwann den Moment geschnappt hat und wie er Druck gemacht hat. Der wirft 23 180er, da fehlte es auch ein bisschen im Spiel von Luke Littler. Das hat Humphries noch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und ja, ich habe direkt von Anfang an gesagt, das wird Humphries gewinnen. Ich glaube schon, auch wenn es sein erstes WM-Finale war, das hat er ja so ein bisschen auch bei uns in einem Interview gesagt, es ist für uns beide jetzt ein erstes Mal. Und bis wir da oben stehen und den ersten Dart dann werfen, wissen wir beide nicht, wie es sich anfühlen wird. Wir wissen beide nicht, was kommen wird. Es ist irgendwie das Geile im Darts. Aber klar, der hat die Erfahrung gehabt mit Grand Slam.
Ganz kurz, die Frage zwischendurch. Ja. Wann hast du gesagt, er wird das Ding auf jeden Fall gewinnen? Wann welcher Zeitpunkt?
Am Finalabend.
Am Finalabend, okay.
Natürlich erst am Finalabend.
Alles klar. Würde sich ja vorher nie drauf festlegen, wer da gewinnt oder nicht gewinnt. Würdest du persönlich an ihm tun?
Nie
als
tun.
Profi.
Auf gar keinen Fall. Niemals aus dem Fenster lehnen. Sollte man niemals machen. Du, ansonsten Premier League, weil du es schon angesprochen hast, Luke mit dabei und viele fragen sich immer, wann muss eigentlich Luke von der Bühne runter? Das ist ja auch Sperrzeit sozusagen. Ich kann das nur mal für Deutschland sagen, weil der ja auch ein Thema war und man hatte gehofft, dass er zur Promi-Darts-WM kommt, aber das wollte die Familie nicht, das wurde abgelehnt. Er darf bis 23 Uhr auf die Bühne.
In England oder in Deutschland?
In Deutschland.
Wird aber in Berlin problematisch.
Das ist genau meine These, Robby. Meine These ist, er wird in Berlin kein Finale spielen.
Ob er will oder nicht.
Ich sag jetzt nur mal so.
Also so wie ich unsere Ordnungshüter kenne, die sich ja wirklich um nichts kümmern, was wirklich wichtig ist in diesem Land, da werden sie wahrscheinlich ganz genau hinschauen und um 23.01 Uhr das Licht ausschalten. Aber wie gesagt, ohne hier irgendwelchen Populismus verbreiten zu wollen. Aber.
Ja. Ja, Premier League, Peter Wright ist mit dabei in der Premier League. Das war so zumindest bei René Adams hatte gesagt, dass er glauben würde, dass Peter nicht Premier League spielt, einfach weil er vielleicht auch selber so die Entscheidung für sich ziehen würde. Komm, ich gebe mir mal die Pause. Ich muss nicht immer diese Donnerstag 16 Wochen lang unterwegs sein. Tut mir vielleicht auch mal gut. Könnte übrigens auch sein, finde den Gedanken gar nicht so schlecht, aber dass die PDC auf Peter Wright verzichtet,
niemals,
macht auch keinen Sinn, ja, muss man also auch mal sagen. Das hat er sich übrigens auch verdient, das darf
ganz
man
genau,
auch,
das wollte ne, ich sagen.
Nie ja. unterschätzen. Das hat er sich in 10 Jahren ganz hart verdient, dass man jetzt auf ihn nicht verzichten möchte.
Ja. Und die PDC ist auch so ein Verein, so eine Firma, so eine Organisation, die ihre Spieler auch nicht vergisst, die sie bis dahin getragen haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Peter Wright hat so viel für diesen Sport getan und es könnte sein, dass es seine letzte Premier League Saison war, vorerst, wenn das nächste Jahr oder dieses Jahr genauso läuft wie das vergangene. Aber er hat ja irgendwo diesen European Darts Championship Titel geholt. Er ist ganz, ganz wichtig auch, glaube ich, für die Außenwahrnehmung von Darts. Und die meisten Leute, die jetzt da hingehen, klar wissen die Peter Wright vielleicht kein gutes Jahr gehabt, aber sie wollen ihn trotzdem sehen. Und das hat er sich, so wie du gesagt hast, absolut verdient. Und für mich ging da auch kein Weg dran vorbei. Das war ähnlich wie der letzte Premier League-Auftritt vielleicht von Gary Anderson. Auch das hat er sich verdient gehabt. Und ich kann nur noch mal sagen, die PDC vergisst ihre Leute nicht. Man hat es gesehen, vor Ort auch in London, viele Allstars, viele Leute, die du aus der Vergangenheit kennst. Keith Deller ist Spotter, Chris Mason spielt da ein paar Spielchen in dem Food-Ding da gegen die Spieler. Ich habe Christopher Costafine gesehen, der ist zwar noch nicht als Caller dort gewesen, aber er wird nächstes Jahr dort sein, hat aber dieses Jahr schon einen Job dort bei Merchandise und so weiter. Ich meine, du weißt, was ich meine. Alan Warren ja. Little war Chairman von der PDPA, DRA ist, glaube ich, auch mit Peter Manley besetzt und so
ganz
weiter.
Genau.
Ja. Da sind die wirklich sehr drauf bedacht, die Leute ja nicht nur zu schützen, sondern im Game zu behalten.
Ja. Du noch ein, zwei Infos mehr zu Peter Wright, aber später. Lass uns vielleicht noch zuvor das Finale abschließen mit den letzten Worten zu Russ Bray.
Oh,
der jetzt
ja.
seinen Abschied gegeben hat, der seine letzte WM gecallt hat, der ganz sympathische Interviews übrigens gegeben hat. Ich glaube euch, aber auch uns, das war echt total cool. Er ist einfach eine Granate, Russ Bray. Was für ein Typ, so, ne? Was für ein Charakter, was für ein Kerl das ist, zeigt sich dann, finde ich, auch gerade dann in so einem Moment. Und er callt das ganze Match durch. Das habe ich gar nicht erwartet gehabt. Ich dachte, die teilen sich das auf und er macht vielleicht die zweite Hälfte. Nein, der rumst das ganze Ding weg.
Ja.
Und hat es am Ende auch ganz gut gemacht. Ich hatte gehofft, dass das nicht da irgendwie so kleine Verrechner, das weiß er inzwischen ja selbst, weil er sagt, ich sehe nicht mehr ganz so gut und dann bin ich auch nicht mehr ganz so schnell. Es ist einfach so. Das merkt er auch sein Alter und er hat bei uns auch wirklich diese neue Generation an Callern auch nochmal explizit gelobt, weil die unheimlich schnell sind, weil die gar keinen Fehler machen. Und bei ihm ist halt in letzter Zeit auch mal so ein, zwei kleinere Fehler mit dabei gewesen, die mich selber irgendwie nie so gestört haben. Dafür ist seine Stimme viel zu bekannt und viel zu markant und hat seine Stimme viel zu viele Menschen zum Darts übrigens gebracht. Das darf man echt nicht außer Acht lassen, wie viele Leute sich im Darts nicht auskannten, aber immer gesagt haben, der Typ mit der Stimme da, das ist ja unfassbar. Ne, so, das war echt ein Markenzeichen.
Ja.
Und der gute Russ ist jetzt nicht mehr bei der WM dabei.
Ja, kurz vorm Finale noch in die Hall of Fame reingeholt worden. Ich habe hatte noch Zeit, habe noch zugeguckt, da waren wirklich alle da. Alle waren da, also alle
ist
hohen
der,
Tiere.
Ist auf der Bühne im Ali Pelli.
Genau, im
Ali
Pelli
dafür, ne?
Vor den Leuten. So
von
die Hall
Matt Porter.
Von Matt Porter, ja, der auch, fand ich, der hat ja auch ein paar Interviews gegeben und so weiter. Aber da kriegst du auch nichts mehr raus, so wirklich aus Matt Porter. Aber was ich noch sagen wollte, Russ Bray habe ich dann zum Schluss, ganz kurz zum Schluss, bevor ich gegangen bin, noch gesehen. Habe ihm die Hand geschüttelt und ihm gesagt, thank you Russ, you made my life better. Und das habe ich wirklich in dem Moment sehr ernst gemeint, weil mit ihm verbindet mich so viel, was ich an Darts gesehen habe. Nicht nur, dass ich ihn irgendwie getroffen habe oder dass er das eine oder andere Spiel von mir gecallt hat, sondern einfach, weil ich verbinde ihn einfach mit Darts.
Ja.
Das ist für mich einer, ja, der ist so, das ist so eine durchgängige Sache, die da immer dabei war. Und klar, er weiß auch, die Zeiten ändern sich. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich finde es auch gut, so wie du gesagt hast, dass er nochmal die Nachfolge generell, und das ist auch Russ Bray, Statt dass der jetzt irgendwie sich nochmal in die Höhe hebt, sagt er, nee, die nächsten sind noch besser. Und das findet er gut. Und das passt zu ihm. Perfekt eigentlich. Ja,
war schön. Ja, und auch dieses Faktum, dass er das selber vor 18 Monaten entschieden hat. Also ja, viel, genau. Viel früher, als wir es alle gedacht haben. Ne? Und ja, das ist cool. Ich hatte mich auch echt gefreut. Die Kollegen von The Zone hatten dann mir so zu meiner 20. WM auch noch ein paar Grüße dagelassen. Und da war auch Russ geil. Das hat mich echt berührt, weil der irgendwie so ein bisschen über mich erzählt hat dann. Und das auch das macht er irgendwie in einer netten Art und Weise. Ne? So, und das war schön. Das hat mich auch total gefreut, so dass er sich auch dazu geäußert hat und ein paar Sätze dazu gesprochen hat. So ein Moment, wo ich habe immer Sorge, dass ich dann anfange zu heulen oder sowas. Ich bin dann nah am Wasser gebaut, ne, und muss immer aufpassen, aber hab die Kurve dann noch bekommen.
Russ kennt die Zeiten, also der hat ja alles miterlebt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Caller dort verdient, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ein guter Caller, der viel im Einsatz ist bei der WM, wahrscheinlich mehr Geld inzwischen verdient als der erste Weltmeister Dennis Priestley bei der PDC. Also das wäre jetzt nicht so weit hergeholt, finde ich. Weil wir ja immer die Frage kriegen, wisst ihr, was die Caller verdienen? Ich habe keine Ahnung, was die verdienen. Ich glaube, sie werden
keinen Tagessatz bekommen, glaube ich, sondern sie haben einen Komplett-Deal, ein Monatsgehalt oder irgendwie sowas. Aber ich weiß es auch nicht.
Viele sind ja nicht mehr angestellt. Viele sind ja gar nicht mehr angestellt.
Ja, ganz genau. Ja, und Russ Bray hat ja auch viele Exhibitions noch nebenher gemacht. Der ist ja mit Keith Deller jahrelang da auf der Tour unterwegs gewesen, mit den alten Weltmeistern und so. Der macht noch viel nebenher und ist einfach ganz, ganz eifrig. Du, es ist Januar. Wir haben unsere Lieblingsrubrik The Hardest Worker selbstverständlich mit dabei in dieser Folge 179. Und damit würde ich auch sagen, rein in The Hardest Worker.
Elton, der Sicherheitsschuh, präsentiert The Hardest Worker.
Es geht heute bei The Hardest Worker, die Rubrik mit unseren lieben Kollegen von Elton Sicherheitsschuhen. Es geht um den Umgang mit Niederlagen, haben wir uns überlegt, weil das natürlich jetzt auch gerade nach dieser Weltmeisterschaft ein großes Thema ist. Wie geht man damit um? Wie geht ein Peter Wright damit um? Wie geht ein Michael van Gerven damit um? Und deshalb wollte ich eben auch gleich noch was dazu sagen, Peter Wright, weil ich mit dem am Freitagabend, den habe ich getroffen irgendwie noch dort unten im Hotel, und dann sprach ich ihn an, und das fand ich ganz spannend. Aber ich will gar nicht damit einsteigen, Robby. Niederlagen, wie hast du das gemacht? Welche Niederlagen lässt man einfach auch hinter sich und denkt gar nicht mehr groß drüber nach? Und welche Niederlagen animieren einen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst nochmal zu durchleuchten? Was habe ich falsch gemacht? Oder ist das eigentlich bei jeder Niederlage der Fall, dass man den Fehler sucht, um es beim nächsten Mal besser zu machen?
Ja, ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Also für mich waren die Niederlagen auch, was die Weiterentwicklung angeht, immer wichtiger als die Siege, weil über die Siege machst du da keine Gedanken, weil du denkst ja immer, ja, ich habe gut gespielt, deswegen habe ich gewonnen oder weil ich der Bessere bin. Aber das ist ja nicht immer so tatsächlich. Viele Niederlagen lässt man tatsächlich, so wie du sagst, gerne hinter sich und denkt auch nicht mehr drüber nach. Manche vergisst man auch nicht. Die bleiben dir für immer im Kopf. Da hast du dann auch noch Jahre später so ein Flashback, wo du die Restpunktzahl noch weißt, die du hättest checken müssen, um das Spiel doch noch zu gewinnen und so weiter. Aber ich finde es wichtig, mit Niederlagen umgehen zu können. Das ist erst das Erste, was du machen musst oder was du machen, was du solltest. Ich konnte das selten. Also ich bin echt ein schlechter Verlierer gewesen, habe oft schlecht reagiert und es hat mich geknickt. Niederlagen haben mich sehr geknickt. Aber es gab auch ein paar Niederlagen, die mich zum Nachdenken bewegt haben. Und meistens waren es dann Niederlagen gegen Gegner oder Typen, die ich nicht leiden konnte. Also die haben mich dann so ein bisschen motiviert.
Das war ein konkretes Beispiel?
Nein.
Er will keinen Namen nennen. Er will keinen Namen nennen.
Ja,
das ist doch nicht schlimm.
Ich gehe ja durchs Leben und weiß, you cannot be everybody's darling. Und das gilt ja für alle Menschen auf der Welt. Auch für mich. Ich weiß das und ist auch kein Problem. Aber bei mir gibt es auch eben Menschen, die werden niemals meine Darlings sein. Und wenn ich gegen die verloren habe, dann hat es mich echt angekäst. Dann habe ich mir auch nochmal extra hingestellt und habe gesagt, nee, nicht nochmal, Freundchen. So wirst du mich nicht nochmal schlagen. Und das geht jetzt gar nicht um die PDC-Sachen, sondern wirklich auch allgemein so im Leben. Diese so regional und so national und Ja, das
und,
das war
und dann geht es ja auch, Robby, generell ums Leben. Ja. Niederlagen gehören genauso dazu wie die Siege. Ich glaube, ja, das ist zunächst einmal so eine Grundhaltung, die man haben muss, denn weil wir auch gerade gesagt haben, ich glaube das auch, das ist auch im Leben so, dass dich Niederlagen mehr beschäftigen, dass sie dich am Ende weiter nach vorne bringen, als es nur die Siege sind. Das heißt nur, ne? Siege können dich ja auch nach vorne bringen, das ist klar. Aber mit Niederlagen, glaube ich, setzt du dich vielleicht ein bisschen genauer auseinander, weil du wissen willst, was war das Problem und warum habe ich das und das gemacht. Trotzdem dieses, ich lasse das auch einfach hinter mir, da ist mir ganz schnell Michael van Gerwen eingefallen. Weißt du noch, damals so WM, als er gegen Barney dieses, was war das, das Achtelfinale verloren hat, der ist immer ganz schnell weg, ne, auch von Events, von Austragungsorten, ganz schnell im Auto und nach Hause und dann auch noch teilweise in Urlaub und Darts weglassen, so das alles hinter sich lassen, abhaken, schnell aus der Birne kriegen, um dann mit einer frischen Energie zurückzukommen und einfach da weitermachen, wo du vor der Niederlage sozusagen warst. Oder? Van Gerwen hat das, finde ich, ein paar Mal nach der WM gemacht. Wir haben uns oft gefragt, wie kommt der jetzt zurück nach der WM, die er wieder nicht gewonnen hat. Und er kam meistens sehr, sehr gut zurück.
Er hat seine eigene Art gehabt, damit umzugehen. Vielleicht hat er genau das eben auch gebraucht. Sore Loser nennt man diese, glaube ich, in England. Also schlechte Verlierer, das ist er. Das ist er, egal was er postet. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie akzeptiert oder wegsteckt, sondern dass er daraus nicht Energie schöpft, aber die Motivation weiterzumachen. Dass er sagt, das Ding lasse ich mir nicht nochmal durch die Lappen gehen.
Vor allem ist er ja einer, der die Schuld immer bei sich sucht. Ne? Das, was die Grundthese letztlich hat, dass er eigentlich besser ist als der andere. Also nur weil es bei ihm nicht läuft, konnte der andere gewinnen.
Ja.
So, das ist ja seine Grundhaltung, die er hat. Ne? Also ich finde auch so, er zeigt sich ja zunächst mal immer als ein großer Verlierer auf der Bühne. Er steht immer da, gibt die Hand und noch ein paar nette Worte. Das kriegt er im Interview dann nicht mehr ganz so gut hin, ja, und wahrscheinlich hinter der Bühne überhaupt nicht mehr. Macht aber auch nichts. Ich finde trotzdem so, die erste Reaktion ist eine wichtige Reaktion. Ne? Hingehen und sagen, okay, hast gewonnen, Glückwunsch.
Ja, ja, das ist auch das Wichtigste. Also das ist, also jetzt auch nicht falsch verstehen, das war ja auch meine Reaktion immer in dem Moment. Hand geben, sagen, gut gespielt, danke fürs Match, und aber so innerlich schon komplett im Eimer. Also nicht im Eimer, aber wütend und aggressiv und was weiß ich. Und dann braucht man dann direkt irgendwie ein Ventil, um es ein bisschen rauszulassen. Vielleicht ist genau das auch Van Gerwens Ventil gewesen. Bloß schnell raus hier. Harold, hol schon mal das Auto. Wir fahren. Und dann ist eben hier Feierabend. Und dann gab es ja auch schon die Szene, ich weiß gar nicht, wo das war, wo er ausgeschieden ist, wo er aus dem Auto raus dieses Interview gegeben hat, bei European Darts Championship, glaube ich. Da gibt er aus dem Auto raus das Interview und beschuldigt die vor Ort, die wären schuld, dass er verloren hat, weil er nicht wusste, wie lang die Pausen ist. Also ich glaube, ja, dass er auch ein sehr emotionaler Mensch ist, genauso wie Peter übrigens, auch sehr emotional, wie ich finde. Und vielleicht sind aber auch genau diese emotionalen Menschen die großen Champions dann im Endeffekt, die es dann doch, ja, die dann damit kämpfen.
Aber Peter, finde ich, hat einen anderen Reflex und das war jetzt echt spannend. Also Freitagabend, ne, ich bin auf dem Weg, der ein oder andere kennt vielleicht das Flughafenhotel Maritim in Düsseldorf, da hast du irgendwie, wenn du abends essen willst, hast du drei Möglichkeiten. Es ist das Sushi-Restaurant, das hatte aber Winterpause, du hast die Schenke und du hast hinten das Bistro, so eine Art Italiener oder sowas. Und dann gehe ich an der Schenke vorbei in Richtung Bistro und da sehe ich Peter und der winkt schon und ich gehe kurz rein und es ist auch gar kein langes Gespräch und ich sage, hey Peter, Peter, wie geht's dir? Übrigens auch, wenn du den Peter mal kurz in den Arm nimmst und auf die Schulter haust, der ist uns richtig fit, weißt du das? Das, ja, ist ein totales Muskelpaket. Also der ist ganz hart, wenn du ihn anfasst. Und dann sage ich, wie geht's? Ne? Alles gut? Und weil er wusste auch, dass der Sohnemann mit dabei war und so. Und dann fragt er mal nach, wie es geht's den Kindern. Und dann sagt er ziemlich schnell, nee, bei mir ist alles gut. Ich komme zurück. Oh, sage ich, daran habe ich nie gezweifelt. So, nein, sagt er, ich habe gerade so wie so ein junger Spieler den Drang, ich werde es euch zeigen. Ich komme zurück. So, das, ne, so, das war so irgendwie seine Grundhaltung. Das wollte er mir ganz schnell sagen, obwohl ich gar nicht danach gefragt hatte und es auch nicht irgendwie in Zweifel gezogen hatte, dass es jetzt das Ende seiner Karriere ist, dieses frühe Aus, oder dass es vielleicht symptomatisch sein könnte. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, das, was Peter Wright letztlich ja auch über seine Karriere ausgezeichnet hat, das Stehaufmännchen, den haben viele schon ein paar Mal abgeschrieben und dann war er immer wieder da und hat dann seine Erfolge gehabt. Und ich bin gespannt, ob er das jetzt umsetzen kann. Ich weiß es nicht genau, aber das ist zumindest jetzt mal so, der hat Bock auf 2024. Das ist jetzt sein Umgang, da sind wir ja gerade bei, mit diesem überraschenden Aus in seiner Auftaktpartie der Weltmeisterschaft. So kommt er also jetzt zurück, Anfang Januar, die Tour hat noch gar nicht begonnen. So, das ist jetzt seine Haltung. Finde ich ganz cool. Du glaubst ihm nicht.
Mir kommt das so ein bisschen verdächtig vor, wenn er ohne zu fragen oder ohne gefragt zu werden zu dir sagt, ich komme wieder zurück, als ob er davon ausgeht, dass du dir jetzt Sorgen um ihn machst. Klar, macht sich wahrscheinlich die ganze Dartswelt so ein bisschen Sorgen drum, ob er es nochmal schafft oder nicht. Aber weißt du, was ich meine? Wenn ich dich anspreche und du kommst mit einem Thema, das dich bedrückt, aber nicht mich, dann ist es immer ein bisschen auffällig. Aber er hat oft bewiesen, dass er wieder zurückkommen kann. Was eben das sein großes Problem ist, er kann wieder zurückkommen und auch wieder das Level spielen, dass er vielleicht sein A-Game wieder auspacken, aber das heißt noch lange nicht, dass es heutzutage noch reicht. Aber trotzdem für mich einer, der auch, glaube ich, aus Niederlagen viel lernt, viel mitnimmt und nicht verbittert ist über solche Niederlagen. Also immer höflich bleibt, immer korrekt zu allen anderen und so weiter. Ich glaube, dass Joanne mehr Probleme hat mit Peters Niederlagen als Peter selber.
Das kann gut sein. Du, ich überlege gerade, wir haben ja immer einen Hardest Worker, ne, den wir dann auch herausstellen. Und jetzt, während ich das jetzt formuliere, denke ich auch schon drüber nach. Wir haben uns da vorher auch gar nicht abgesprochen. Wer ist der Profi, den man irgendwie damit verbindet, dass er Niederlagen gut gehandelt hat, dass er sie gut reflektiert hat? Wer würde dir als erstes spontan einfallen?
Also ich wär auch so hin und her gerissen jetzt bei den ganz großen Namen zwischen Van Gerwen und Peter Wright, wenn ich ehrlich bin. Weil die zwei einfach, also bei Peter ist es der Grund, Premier League 2019 spielt er eine katastrophale Premier League. Also wirklich, da waren Sachen dabei, wo ich gedacht habe, das ist Wahnsinn, das ist irgendwas Physisches, der kommt da nicht mehr raus. Und dann wird er Weltmeister im Anschluss. Das ist so für mich dann der Beweis dafür, wie der mit Niederlagen umgeht. Und bei Van Gerwen genau das Gegenteil. 2 Jahre spielt der Schrott im Prinzip. Diese Corona-Zeit überhaupt nicht gut gewesen. Und dann gewinnt er die Premier League. Und das ist schon so ein Ding, wo er echt Probleme hatte, wo viel Shit auch einstecken musste, verbal und was geschrieben wurde in den Monaten zuvor. Und deswegen würde ich fast sagen, können die zwei sich nicht diesen Titel Hardest Worker im Umgang mit Niederlagen teilen?
Wäre das sehr fair? Gerne. Ja? Sehr gerne. Und vielleicht mal einer, der diesen Titel gar nicht verdient hätte, weil er aus Niederlagen meiner Meinung nach sehr wenig gezogen hat, ist beispielsweise Adrian Lewis. Das sind vielleicht die Spieler, die auch dann, nachdem sie abgestürzt sind, ne, weil der WM früh raus, auch sich dann nicht mehr gefangen haben, weil sie nicht irgendwas verändert haben, weil sie wahrscheinlich die Situation nicht gut genug analysiert haben. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch bei Gary Anderson mal festhalten. Der hat sich nach 2, 3 Jahren, die nicht gut liefen, auch verändert. Er trainiert mehr, er spielt wieder mehr auf der Tour, er spielt jetzt sogar Exhibitions noch in Deutschland und alles. Das hat er auch verändert und über diesen Weg, auch wenn es jetzt nicht seine WM war, finde ich, ist er auf dem Weg wieder zurück in die Weltspitze zu kommen. Wenn wir mal so Top 16 nehmen. Ich weiß, er ist im Ranking jetzt natürlich noch ein bisschen abgerutscht, weil er ein Halbfinale zu verteidigen hatte. Aber auch der hat jetzt, finde ich, relativ spät erst angefangen, Dinge zu verändern und hat, glaube ich, realisiert und hat sich klar gemacht, dass so, wie er bislang gespielt hat und wie er trainiert hat und wie wenig Turniere er bestritten hat, dass das nicht erfolgreich sein wird.
Wobei ich glaube, wenn ich ehrlich bin, bei Gary ist es vielleicht eher so das Ding aus materieller, finanzieller Sicht, dass er gemerkt hat, dass das Income nicht mehr das gleiche ist, wenn er sich nicht den Arsch ein bisschen mehr aufreißt. Und bei MVG und bei Peter Wright auch natürlich finanziell, ganz klar, ziehen die da die Motivation draus, aber nicht komplett. Ich glaube, bei Gary ist das ein bisschen mehr den Zahlen geschuldet.
Okay.
Also ich will jetzt da überhaupt nichts vorwerfen, ist ja auch super, der hat eine Familie, der hat Menschen zu ernähren, überhaupt kein Thema, aber ich glaube, von der Motivation her glaube ich, dass dass Gary mit den Niederlagen gar nicht so sehr hadert wie jetzt Van Gerven und Wright. Also die trifft das mehr.
Ja. Einer übrigens, von dem wir auch immer gesagt haben, er sagt es auch von sich selber, er ist ein sehr schlechter Verlierer, ist ja auch Barney. Ja. Barney hat sich ja aus seiner Krise dann, der kam nochmal zurück, der ist halt auch so ein Megatalent. Trotzdem, der hat sich ja nie wieder ganz nach vorne spielen können. Ne? Ich glaube auch einer, der sich mit Niederlagen, die haben ihn zwar sehr gestört und die haben ihn sehr verärgert, aber er hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig damit auseinandergesetzt. Ne? Warum ist mir das passiert? An welchem Punkt ist es mir passiert? Warum reagiere ich in dem Moment so? Warum habe ich immer noch das Gefühl, nach 30 Jahren Profi-Dasein, dass ich überrascht bin, wenn ich auf der Bühne schlechter spiele als eben noch am Practice Board? Da habe ich mich, weißt du, so eine Aussage haben wir ja irgendwie 10, 15 Mal von ihm gehört. Da habe ich mich manchmal gefragt, ja, aber das ist doch, das weißt du doch. Wieso bist du überrascht darüber? Das gibt's doch gar nicht. Also immer noch überrascht. Ja, fällt mir auch noch einfach so ein. Für diese Kategorie, die vielleicht aus Niederlagen nicht so wahnsinnig viel gezogen haben, die, glaube ich, eher über ihre Erfolge besser geworden sind und sich darauf aufgebaut haben. Wir nehmen Michael van Gerven und Peter Wright. Ich finde, das sind gute Beispiele, weil sie beide schon zurückgekommen sind und unheimlich gut zurückgekommen sind nach ganz schwierigen Phasen. Und damit, glaube ich, können wir heute The Hardest Worker beenden, abschließen.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
Diese ganzen Namen, die du gerade genannt hast, wir hatten doch über die Night of the Champions geredet.
Ja.
Und dass ich da gerne Mäuschen gespielt hätte. Und dann kriege ich direkt auch die Instagram-Nachricht, habe ich ganz vergessen. Ja, das haben die doch gepostet als Video. Der Abend wurde so ein bisschen geleitet von Dan Dawson und Wayne Mardell. Taylor, Lewis, Priestley, Part, das waren so die ersten vier, die auf die Bühne kamen. Und ich sag's echt ungern, aber Taylor kommt bei dem Ding nicht gut weg. So von seiner Art und Weise. Ja, das geht schon mal direkt los mit, wenn ich und Dennis damals nicht alles aufs Spiel gesetzt hätten, dann gäbe es das alles nicht, dann würden wir über alles reden. Also nicht in dieser, also ungefragt. Also er haut das einfach ungefragt raus und das ist uns ja allen bewusst, aber es sollte ja, glaube ich, an diesem Abend gar nicht drum gehen, wer das Ganze angestoßen hat, sondern wer einfach Champions zeigen. Und da waren ein paar Szenen dabei bei diesem Abend. Da war irgendwie, Van Gerven sagt dann aus Spaß nach seinem ersten WM-Match gegen Taylor, dass er verloren hat mit ein oder zwei Matchstarts, sagt er, guck mal, aber es war ihm damals schon wichtig, guck mal, so ist er noch nie auf der Bühne rumgesprungen, der Taylor, gegen mich. Ich habe zwei Matchstarts verpasst. Und Taylor erwähnt dann direkt, ja, und gestern Abend, was war da? Da hast du 9 Matchstarts gehabt. Also das war irgendwie nach den Players Championship Finals oder so, der Abend. Und dann denke ich so, also Phil, vielleicht mal einen Gang runterschalten oder so. Also der war voll auf Angriff geschaltet und so weiter. Lewis war da, der war eigentlich eine coole Runde. Also auch wenn du John Part hörst, wie er dann aus diesem Viertelfinale 2008 mit 7 Engländern und 1 Kanadier wird er Weltmeister und so weiter. Das war schon teilweise ein bisschen verstörend von Taylor. Also er ist eine absolute Legende. Es wurden dann ja auch noch Fragen gestellt, wie wer hatte den besten Wurfstil, und dann mussten natürlich so alle antworten für sie, und Taylor landete dann halt immer auf dem 4. Platz beim Wurfstil, weil der halt vielleicht nicht so schön anzusehen ist wie der von Barney oder Gary, ist ja auch klar. Aber der ist auch so ein bisschen.
Vielleicht stört ihn ja. Wir wissen ja alle, es wurde immer gesagt, ohne Phil Taylor hätte sich Darts nicht dahin bewegt, wo es ist. Oder vielleicht hätte sich langsamer dorthin bewegt, wo es ist, und wäre dann jetzt auch so zu einem Profisport geworden. Jetzt entwickelt sich der Sport ja weiter.
Ja.
Und das natürlich ohne seine Anteilnahme und ohne sein Dazutun. Und vielleicht hat er so ein bisschen Sorge, dass die Emeriten, die er doch gesammelt hat, nicht mehr ausreichend gewürdigt werden, weißt du? Jetzt geht's durch die Decke, jetzt gibt's Einschaltrekorde, jetzt gibt's Preisgeldrekorde und er ist nicht mehr dabei. So, es ist ja gar nicht schlimm, aber vielleicht empfindet er das so, dass man.
Er wird immer dabei sein. Du weißt ja, aber von deiner Arbeit.
Ja, aber er selbst empfindet es vielleicht nicht so.
Ja,
ne?
Aber wenn wir über Rekorde bei der WM oder bei Turnieren reden oder über Turniersiege oder über Averages, 180er, er ist überall, in jeder Liste ist er dabei. Er ist unsterblich. Und klar, ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so groß geworden oder nicht so schnell so groß geworden. Man weiß es einfach nicht. Aber ich finde, das war halt irgendwie so komisch, weil er für mich auch der Größte aller Zeiten ist und dann sitzt er so da und ärgert sich irgendwie über Sachen, die in dem Moment gar nicht wichtig sind. Klar, er hat viel geschimpft, also hat viel Schimpfworte verwendet, die mussten echt viel biepen bei ihm. Aber es war trotzdem, trotz allem war es eine geile Stunde, wo ich mir da oder ja über eine Stunde angesehen habe. Ich schaue das Ding auch zu Ende. Night of the Champions war richtig gut, aber was ich halt witzig fand, durch dieses Konfrontative von Taylor, Wayne Mardle und Dan Dawson direkt gesagt, okay, wir hatten das eigentlich hier richtig gut strukturiert, das können wir jetzt wegwerfen, weil jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. Der hat auch zu jedem Thema was zu sagen gehabt. Das war so krass und Taylor eben, ja.
Das ist cool.
Ja.
The Power. Verstehst
the
du?
The Power. Power. The Power, ja. Hat aber auch ein paar gute Geschichten erzählt, die wir nicht kannten, ja.
Mir fällt gerade noch ein, das, weil ich glaube, viele von euch zu Hause interessiert so oft, Mensch, dieses, wie ist Van Gerven eigentlich dann privat und wie ist der Price und was. So, und das bleibt mir immer wieder auch nach der Promidarts-WM hängen. Das liegt auch dann daran, weil so ein Mann auch mit dabei ist. Und Ruben hat, was sollte es auch anderes sein, einen Prototypen von Peter Wright geschenkt bekommen, den er halt nicht mehr braucht. Also das Prototyp heißt, ist gebaut worden extra für ihn. Gibt's einmal auf der ganzen Welt, aber war nix. Ne? Dann hat er das Ding dem Ruben geschenkt. Und auch Van Gerven und auch Gerwin, die unterhalten sich mit den Jungs und die sprechen jetzt nicht mit 13 irgendwie wahnsinnig gut Englisch, aber die sind bei denen, die haben Spaß. Gerwin Price macht Gag-Videos mit Kristall mit, dass er für ihn das Ding checkt und Kristall tut so, als hätte er das geworfen und der Price schmeißt sich weg dabei. Das ist so nett. Die sind so, yeah, so gut gelaunt und kommunikativ und haben einfach echt eine gute Zeit. Ne? Und das ist echt auch immer wieder der Eindruck, wenn ich Promidarts-WM habe, mir geht es gar nicht so sehr darum, wie die werfen und was die werfen und wer es gewinnt, sondern vielmehr, wie die zusammenkommen so und wie respektvoll die Promis mit den Profis umgehen und wie die Profis vielleicht manchmal auch es genießen, diesen Respekt zu erhalten, so, ne? Weil du echt siehst, wie gut sind die verdammte Scheiße. Ne? Der Knossi sagt immer, ey, guck dir das mal an, ich stehe hier am Practice-Board, nimm den Van Gerven, der macht mich fertig, der schmeißt eine 180 nach der anderen, ne? Und findet das so geil, dass das wirklich passiert. Er hat es ja geahnt, aber es passiert dann wirklich, wenn du da stehst, so, ne? Und das ist schon gut.
Ja, das sind ja auch völlig normale Menschen. Das glaube ich, zeigt auch allen nochmal, das sind keine hochgepushten Leistungssportler von Kindesbeinen an. Das waren eben mal Fliesenleger, Elektriker, keine Ahnung,
ja,
was auch immer, Toilettenschüsseln früher gebaut oder sonst irgendwas. Das sind coole Typen und die haben das auch nicht vergessen. Das steckt in denen, das kriegen die auch nie wieder raus. Das kriegen die nicht raus. Genauso wie, ja, Phil Taylor dieses Ding, dieses Streben nach dem Geld und nach dieser Bestätigung durch das Finanzielle auch nie rauskriegt. Das hat er eben von zu Hause so mitgekriegt,
ja,
und das war's so. Deswegen ist ja auch umso spannender, weil Luke Litter ist jetzt einer, der kommt da ganz anders rein. Der muss in einer Raketengeschwindigkeit das abarbeiten, die ganzen Nebengeräusche, was die anderen über Jahrzehnte geschafft haben.
Ja. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, Robby, wir sind ja, weißt du, bei Sport 1, die das jetzt seit 20 Jahren machen, ich bei The Zone, ein Sportsender, der das ganz anders natürlich auch aufnimmt, man bespricht diese Themen. Bei ProSieben ist Darts ja ein anderes Thema, weil sie bislang die Promi-Darts-WM gemacht haben. Die schauen auch immer wieder so, wie kommt das auch bei dem Publikum an, das vielleicht nicht die WM so intensiv verfolgt. Ja. Und auch die realisieren, dass es immer mehr Zuschauer gibt, die Darts einfach auch cool finden. Weißt du, dieser Effekt, den wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, Fußball auf der einen Seite, ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen, was die verdienen, was die für Ablösesummen haben, was das für Vögel teilweise sind. Und im Darts ist es irgendwie cool, weil ich den noch spüre, der da auf der Bühne ist, weil ich irgendwie noch an dem dran bin und ein Gefühl für den entwickeln kann. Und weil ich weiß, dass Luke Littler anfangs total stolz ist, dass er von 4.000 Followern in der Nacht auf 11.000 springt. Weißt du, Cristiano Ronaldo hat 300 Millionen Follower oder 400 Millionen oder wie auch immer. So, das ist so eine ganz andere Dimension, aber er freut sich darüber und das ist total geil. Jetzt hat er sogar 1 Million Follower. Dafür muss er halt ins WM-Finale kommen am Ende.
Hat er die schon?
Aber so,
ah, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, hat er die definitiv.
Ja, definitiv.
Definitiv.
Ja, ja, ja. Also das finde ich ganz spannend, dass die merken, Darts wird immer cool, also es ist cool, da zu gucken, so, ne, die, und sie bleiben alle auch bei dieser WM, die sind dran geblieben, die haben Bock gehabt. Auch die, die bislang noch nicht Darts gesehen haben, das kriegen wir dann natürlich auch mit in den Einschaltquoten. Sport 1 hatte ja auch super Quoten für das Finale, auch um das mal vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Ihr hattet 19% Marktanteil. Da bist du so auf dem Niveau, wer steht mir die Show von Joko? Das Niveau ja. Sind 19% Marktanteil, die du hast. Da bist du ganz vorne mit dabei, mit der Unterhaltungssendung. Ne? Also das ist schon cool. Das ist echt cool.
Das war ja auch eine Unterhaltungssendung. Hallo?
Absolut.
Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Naja, die ganze WM war einfach... auch ohne den ganz großen deutschen Erfolg, muss man auch dazu sagen, den wir letztes Jahr hatten mit Gaga, hat das Ding wirklich gut funktioniert. Irgendwie hat jede WM ihre Geschichte. Jede einzelne.
Ja.
Und
diese Geschichte entpuppt sich erst mit dem Vorlauf. Das ist ja das Geile.
Genau.
Ne? Wir kennen sie vorher alle nicht. Ja. Wir wissen es nicht. Das ist das Geile.
Und Van Gerwen auch mit diesen Interviews. Der hat keine Eier und der Petretzko. Und eine Woche später, zack, Petretzko gewinnt diese Promi-Darts-WM auch mit einem Lächeln und wird wahrscheinlich auch auf Van Gerwen zugegangen sein und sagt, hey, I'm Michael, how are you? Und das war's. Weißt du, ich meine, das juckt den ja nicht. Ja. Der ist ja auch relativ relaxed rangegangen. Ja. Oder? Oder gab es da noch... hat er ihn noch gestellt und gesagt, warum sagst du das?
Ach Quatsch. Ich glaube, die wissen ja auch dann.
Hast du die Falschmeldung mitgekriegt von Dimi Vandenberg?
Das war eine Falschmeldung. Ich habe das Äußerung
war eine Falschmeldung. Mitbekommen. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, war es eine Falschmeldung. Also nur zur Erklärung. Dimi Vandenberg hat angeblich im Kommentar bei den Belgiern gesagt, ja, egal wie niedrig der Average von Van Gerwen ist, sein IQ ist immer niedriger. Und das war natürlich, also ich habe mir auch gedacht, also das ist jetzt schon Übersetzungsfehler.
Ich habe vor allem gedacht, wo kommt das auf einmal her? Völlig grundlos. Also weißt du, gut,
nach 17 Niederlagen oder was weiß ich, wie viele in Folge. Irgendwann. Ja. Ich war irgendwas, keine Ahnung. Da war ja auch mit Dimi und Kim, gibt es ja auch noch das Theater und hin und her. Das ist ja auch eine Riesengeschichte da. Also da sind ja Leute involviert, das ist ja Wahnsinn. Also wenn wir jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, aber das wird sich nicht so schnell beruhigen, das kann ich dir sagen. Ja. Und ansonsten, ja. Sollen wir noch ein paar Sachen wenigstens über die WM sagen, damit wir das abschließen, diese WM?
Gerne.
So zum Beispiel.
Was willst du denn sagen?
Ja, keine Ahnung.
Dass es einen Rekord gab mit 180ern.
Genau, 914 180er heißt 914.000 gehen für die Prostatakrebsstiftung in den UK. Und ich glaube, die haben das auch aufgerundet auf 1 Million direkt und haben gesagt, komm, dann machen wir die voll. Finde ich gut.
Ja, Luke Humphreys total gut.
Hat den Ballon Dart gewonnen und dem sein Schwiegervater geschenkt wohl die Trophäe, weil der selber auch an Prostatakrebs erkrankt war in der Vergangenheit und hat auch einen Teil seiner Siegprämie auch nochmal gespendet für diese Sache, weil er eben persönlich davon betroffen ist. Finde ich eine super Sache. Also wirklich ging so ein bisschen unter mit dem Ganzen. Höchsten Average Luke Humphreys 108,74 im Turnier. Und 100er Averages.
Mit dem Halbfinale gegen
Müsste das
Scott
Halbfinale
Williams.
Gewesen, ja. Genau. Ja. 22 100 plus Averages gab es, nur zwei davon von Nicht-Engländern. Also 20 Engländer sind in dieser 22er Liste dabei. Das ist schon krass. Also nur Gurney und Michael van Gerwen gehen da so ein bisschen mit rein. Luke Litter spielt tatsächlich von seinen 7 Matches 4 mit einem 100-Plus-Average. 4. Ja, das ist schon, ja, und Luke Humphreys spielt seine ersten 3 100-Plus-Averages überhaupt bei einer WM. Alle am Stück. Ja. Und das ist auch, glaube ich, wenn du das nochmal mit dem Jahr 2023 zusammennimmst, das ist einfach ein Jahr für ihn. Das ist unfassbar gut. Er ist die neue Nummer 1 der Welt mit 1,5 Millionen Pfund circa in der Rangliste. Und die wird er eine ganze Weile bleiben, diese Nummer 1. Denn die ganz großen Dinger, diese waren ja erst alle in den letzten 3 Monaten. Das heißt, er hat jetzt schön 16, 17 Monate, bleiben bei dem 3 Major-Titel und die WM in der Rangliste. Ja. Und das ist für die anderen kaum mehr aufzuholen. Also zumindest nicht im nächsten Jahr. Also ich lehne mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Luke Humphreys bleibt die Nummer 1 der Welt bis zum Ende des Jahres, mindestens.
Ja.
Ja.
Gute also These. Ja.
Dann bist du bei mir, oder?
Ja, absolut.
Ja. Und höchstes addierter Average im gesamten Turnier in einem Spiel waren Luke Littler und Rob Cross. Dieses Match fand ich übrigens äußerst interessant.
War viel, Verlauf, viel knapper, es ist ja so auf dem Set-Modus, als das 6-2 so darstellt. Das war ja gefühlt auch ein 6-4 oder das war irgendwie, ne, dass du danach hast, haben wir danach auch zusammengestartet, hab gesagt, das war echt 6-2, ne, da muss ich was tun. Das war Wahnsinn, ja.
Ich finde auch gerade Littler und Humphreys, das waren so die absoluten Champs der Decider. Wie viele Spiele, wie viele Sätze, die noch im Decider rumgerissen haben, Chancen genutzt haben und alles, das war schon Wahnsinn. Das ist echt aufgefallen bei beiden, finde ich. Also bei Humphreys natürlich im Finale, da hat er diese ganzen Decider geholt und bei Littler so im Laufe des Turniers, sobald er diese kleine Chance hatte, zack, war er sofort da. Mhm. Und und ansonsten glaube ich, haben wir so viel über die WM auch gehört und gelesen, dass ich sagen kann, die war toll.
Oh ja, die war total intensiv. Ja. Genau. Und nochmal diese Luke Littler-Geschichte war so außergewöhnlich und hat sie.
Und vielleicht nochmal ein Fakt: zum zweiten Mal hintereinander gewinnt ein ehemaliger World Youth Champion der PDC auch den WM-Titel bei den Herren, Senioren, wie auch immer, wie du das nennen willst. Nach dem Bully Boy. Und das zeigt nochmal, dass das System PDC auch im Unterbau funktioniert im Moment unfassbar gut. Und Matt Porter hat man auch angesehen, der ist da mega stolz drauf, dass man das so geschafft hat, in der kurzen Zeit auch vor allem.
Ja, absolut. Also,
Und wir haben ihn angesprochen darauf, ob es eine Tourcard geben wird auf der Women's Series. Ich hab ja die Gelegenheit einfach genutzt und gedacht, komm, hau mal raus. Aber er völlig diplomatisch und sehr, sehr umschickt, alles umschifft. Und es wird mal erstmal keine geben. Aber natürlich ist alles auf der Liste, bla bla bla.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause. Oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Ja, das war die WM. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die nächsten 1-2 Wochen werde ich einfach auch nutzen, um so ein bisschen wieder zur Kraft zu kommen, um wieder ein bisschen Sport zu machen, so echt so meinen normalen Lebensrhythmus aufzunehmen. Der liegt dann irgendwann wirklich brach, weil du keinen Bock mehr hast, morgens noch Sport zu treiben, weil du weißt, dass der Tag so lang ist. Akku jetzt wirklich leer. Mir ist auch am Samstagabend Begrüßung und dann ist noch mit Feuer und dann ist die Luft zu trocken. Mir ist echt die Stimme fast abgekackt. Hab noch viel Ingwer-Tee dann beim Kommentar und Ipalat und was weiß ich nicht alles gelutscht, damit die Stimme wieder zurückkam. Auch das, da merkst du auch so, okay, es reicht jetzt auch, ne? Ich habe, glaube ich, über 100 Stunden auch diese WM kommentiert. Es ist jetzt auch gut. Es war viel. Aber wirklich, es hat Bock gemacht und um auch das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, es ist ja immer schwer zu sagen, das ist die beste und das ist die zweitbeste WM, aber das ist eine WM, die steht bei mir auf jeden Fall Top 5, wahrscheinlich sogar Top 3. Ja. Durch diese Geschichte von Luke Littler, weil die so außergewöhnlich ist und weil sie für so einen Hype gesorgt hat und so eine Euphorie hat entfachen lassen. So, ne, das hat dieser kleine Luke Littler, der irgendwie doch ein bisschen reifer aussieht, das hat er geschafft, ne, mit seiner Art Interviews zu geben, mit seiner Entschlossenheit zu spielen, mit seiner Leichtigkeit und vielleicht ja auch wirklich noch mit seiner Naivität, wie er das Ganze angegangen ist. Ich habe das im Podcast auch gesagt, ich habe das auch nochmal im Kommentar irgendwann, ich glaube im Halbfinale. Bei Becker, ne, Becker hat später ja über seinen Wimbledon-Sieg 85 gesagt, ich war wahrscheinlich zu jung, um zu raffen, wie groß das ist. Mir kam Luke Littler ähnlich vor. Der war noch zu jung, um zu verstehen, was da gerade übrigens passiert. Und ich glaube auch, und so war das bei Becker damals auch, mit seinem Umfeld, Ion Tiriak, für die war das ja auch alles neu. Die haben es auch nicht direkt übergriffen, was jetzt gerade passiert. Und so ist das, glaube ich, auch bei der Familie Littler. Die haben zwar einen Manager, ne? Sie denken alle, sie wüssten, was jetzt kommt, aber das hat ja so viel Neues gebracht und so viele neue Geschichten wurden erzählt, dass da sind alle erstmal überrascht, Das ist für jeden neu. Da ist keiner erfahren und sagt, kenne ich, habe ich schon mal gehabt. Damals, nee, gibt's nicht. Ist ja alles zum ersten Mal gewesen.
Tja, das erste Mal wird dir erst im Nachhinein besonders bewusst, wie groß das eigentlich war in dem Moment.
Lass uns damit aufhören, Robby. Wir finden kein besseres Ende.
Ja. Ich glaube auch nicht mehr. Ich würde noch gerne vielleicht noch ganz kurz sagen, die Q-School beginnt jetzt diese Woche. Ich wünsche natürlich allen deutschsprachigen Teilnehmern ganz, ganz viel Erfolg, die hier zuhören. Vielleicht hört ja der ein oder andere das hier im Zimmer gerade und vielleicht auch der Hardest Worker dieses Mal. Vielleicht ein guter Tipp, weil auch dort wird es ein paar Niederlagen geben für euch. Das bleibt nicht aus und deswegen versucht damit gut umzugehen, was draus zu lernen und das Beste draus zu machen. Und so ist das nun mal.
Und in Folge Nummer 179 hatte Robby Marjanovic das letzte Wort. Das war's von mir. Habt eine coole Woche. Game on.
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.